Liebe Geschwister, ich habe seit vielen Jahren schon gemerkt, dass es bei mir wenig Zweck hat, eine Predigt, die ich irgendwann gehalten habe, nochmal zu halten. Alle meine Predigten sind immer wieder, bei manchen hole ich mir irgendwie ein paar Gedanken von irgendwoher mal, gucke mal nach und so, aber in der Regel ist jede Predigt immer wieder etwas ganz Neues, aufbauend auf den Erfahrungen, die mir Gott bis zu diesem Zeitpunkt geschenkt hat. Und bei diesem Thema Gebet ist es ganz besonders so, dass ich im Laufe der Jahre meine Einstellung, meine Haltung, meine Erkenntnis vom Wort Gottes her deutlich gewandelt hat, immer wieder verändert hat. Und so wird es auch jetzt sein. In das, was ich euch jetzt mitteilen möchte, fließen die Erfahrungen der letzten Jahre mit ein. Es gibt nicht die Lehre über das Gebet. Wenn man wahrscheinlich 10 Predigerinnen und Prediger über dieses Thema sprechen lassen würde, würde man wahrscheinlich 10 verschiedene Botschaften haben. Dennoch möchte ich versuchen, sehr grundsätzlich, und ich beziehe mich natürlich auf das Wort Gottes, und bitte euch auch mitzuprüfen und diesen Weg mitzugehen. Und jetzt komme ich zur zweiten Vorbemerkung. Ich verstehe meine Predigten auch immer als Dialog. Ich möchte nicht irgendwie einen Monolog hier halten und sagen, das müsst ihr jetzt alle so glauben, sondern ich möchte dabei auch im Gespräch sein. Ich würde mich freuen, wenn Leute mich mal während der Woche anrufen und sagen, hör mal zu, da war der und der Aspekt, den habe ich nicht ganz verstanden, oder ich konnte deine Gedanken an der Stelle nicht mit nachvollziehen. Ich fände sowas spannend, ja. Denn wir sind eine Gemeinde von Priestern und Priesterinnen. Hier steht nicht ein Priester hier vorne. Meine Mutter erzählte mir gestern, als ich zu Besuch bei ihr war, Wieland, die Andacht am Freitag, also vorgestern, war furchtbar. Das war eine katholische Andacht. Das ist ja an sich noch nicht schlimm. Aber was schlimm war, war der Mann, der kam und die Andacht hielt, der hat vor den 5, 6, 7, 8 alten Leutchen, oder vielleicht waren es auch 10 oder 12, seinen Talar angezogen vor ihnen. Kommt er also hin als Normalerscheinung, und vor diesen lieben Leuten, die kaum hören und reden können und manche dement sind, zieht er da seinen Talar an und mit allem drum und dran und schickimicki. Und das wäre ja auch noch nicht so schlimm. Aber was dann nicht gut war, war, dass das, was er vortrug, ohne Leidenschaft war. Ohne Leidenschaft. Und das ist schade. Das Wort Gottes muss uns begeistern. Ja. Und wichtig ist, wir müssen erkennen, wir alle sind Priester und Priesterinnen. Jeder einzelne von uns. Ich habe vielleicht die Gabe zum Predigen, aber jeder von uns hat die Gabe zu beten zum Beispiel. Mag sein, dass es auch Menschen gibt, die ganz besonders stark diese Gabe haben, aber wir alle sind gerufen, in einen Lebensstil der Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Daher weht der Wind. Und ich möchte da mit euch so einiges durchgehen und euch mitnehmen. Überhaupt gehört auch diese Predigt zu unserer ganzen Serie. Denkt dran, die Lehren über Vaterschaft Gottes, über Gott den Vater, über Jesus. Und dann haben wir über den Heiligen Geist jetzt mehrere Predigten gehalten, 3 Stück. Und ich wollte gerade an dieser Stelle über dieses wichtige Thema Gebet, eigentlich muss das ziemlich am Anfang kommen, wenn ein Prediger in eine Gemeinde hineinkommt, muss man mit ihnen darüber reden, wie man evangelisiert, welche Lehre man hat und wie man betet. Das ist, weil das ein zentrales Thema ist. Deswegen ist es dringend angesagt. Meine Predigt besteht aus 2 Teilen auf jeden Fall. Heute möchte ich eine Einleitung machen, vielleicht ungefähr so, was Beten nicht ist und was Beten ist. Und dann kommen wir, stoßen an eine ganz wichtige Grundlage, auf die will ich dann am nächsten Sonntag weiter aufbauen. Einfach mal ein paar Verse zu Beginn. Römer 8, Vers 16, eben dieser Geist ist es, nämlich Gottes Geist, der vereint mit unserem Geist, ihm bezeugt, also uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Eben dieser Geist ist es, der mit unserem Geist ihm bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe Benny gebeten, das einfach mal so zu machen. Nicht, dass ihr dauernd da jetzt hinguckt. Ich meine, ich bin ja hier der Sprecher. Aber vielleicht hilft es manchmal, anhand der visuellen Darstellung das Gehörte noch besser fassen zu können und ins Herz aufnehmen zu können. Vor allem hatte ich daran gedacht, dass heute die Annalena hier wäre. Die war nämlich am letzten Donnerstag in unserer Hausgruppe. Und es ist ein junges Mädchen, die vor einiger Zeit, jetzt weiß ich gar nicht, vor einem Jahr oder irgendwann einen Hörinfarkt hatte. Bitte? Ostern war das erst. Das war gerade erst. Sie kann also sprechen. Wenn man langsam mit ihr spricht, dann versteht sie das und liest die Worte vom Mund ab. Ja? Aber ansonsten versteht sie nichts. Ein Infarkt und das ganze Gehör ist weg. Deswegen glauben wir auch daran und beten für sie, dass das wiederkommt, das Gehör. Aber solche Menschen können dann sehr schön eine Predigt auch mit vollziehen. Okay, jetzt geht's weiter. Römer 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgekommen, sodass wir nunmehr unseren Dienst im neuen Wesen des Geistes und nicht mehr im alten Wesen des Buchstabens des Gesetzes leisten. Das sind zwei ganz wesentliche Bibelstellen. Zwei wesentliche Bibelstellen, die komplett das Alte Testament hinter sich lassen und uns mitten hineinstellen in unsere hochheilige Berufung. Wir sind Menschen des Geistes. Der Mensch, der Gott nicht kennt, ist ein Mensch der Seele und des Körpers. Auch dieser Mensch hat einen Geist, aber dieser Geist ist für himmlische Dinge verschlossen. Da ist eine Barriere. Er kann nicht erkennen, was Gottes Dinge wirklich sind. Wir aber haben den Geist Gottes empfangen und können so Dinge beurteilen, wie sie aus Gott sich darstellen. Wenn wir die Zeitung lesen, dann lesen wir sie im Geist. Ich erinnere mich an einen katholischen Pater Leppich. Das ist jetzt 50 Jahre her oder 55 Jahre. Dieser Mann war an verschiedenen Stellen in Deutschland, er ist zweimal nach Bielefeld gekommen, der stellte sich wirklich auf den Klosterplatz und halb Bielefeld war auf den Beinen, um diesen Mann zu hören. Der stellte sich da auf den Sockel, hatte kein Predigtkonzept, der hatte nur eine Zeitung und schlug die erste Seite auf, war irgendein Artikel und darüber predigte er. Bitte? Und er predigte von den Dingen, die in dieser Welt ablaufen und bezog sie auf Gott. War spannend, war hochspannend. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir Menschen des Geistes. Das heißt, unser inneres Verständnis für Gottes Dinge ist geöffnet worden und zusammen mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel, mit Gottes Wort und in der Begegnung mit Christen fangen wir an, in der Welt des Geistes zu leben. Du bist dann nicht mehr ein seelischer Mensch von der Möglichkeit her. Du bist ein geistlicher Mensch. Und der Wille Gottes ist es und der Wille Jesu und des Heiligen Geistes, dass du in diesem Geist wandelst. Wir kennen das und wir kennen auch die Gegenüberstellung der seelische Christ. Gab es mal ein schönes Büchlein von einem christlichen Psychotherapeuten, Alfred Lechler. Der seelische Christ und der geistliche Christ. Der seelische Christ ist von Neuem geboren und kennt Gott. Aber er lebt nicht aus der Kraft Gottes. Er lebt letztlich aus seinen eigenen Möglichkeiten. Er hat seinen eigenen Willen, er hat seine eigenen Vorstellungen, er lässt seine eigenen Gefühle ihn regieren. Ein Mensch des Geistes lässt sich von Gott inspirieren und lebt in Gemeinschaft mit ihm. Das sind ganz wichtige Grundlagen, um das Gebet zu verstehen. Denn jetzt die dritte Bibelstelle, Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten, wir können auch sagen, die beten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Ich würde sagen, wenn wir im Geist, geistlich beten, dann sind wir auch in der Wahrheit. Und wenn wir es irgendwo noch nicht ganz sind, dann werden wir durch den Geist Gottes in die Wahrheit eingeführt. Menschen, die die Wahrheit vorne anstellen, haben oft ein Problem, dass sie die Wahrheit zu ihrer eigenen Wahrheit machen oder ihre eigenen Vorstellungen da hineinlegen und hinterher meinen, das wäre geistlich. Deswegen ist für mich die Reihenfolge sehr wichtig, ist im Geist. Und das heißt bei Gott immer in der Liebe, in der Demut, in der Unterordnung unter seinen Willen, im Fragen, im Hören. Das sind die Dinge des Geistes. Reden kann man viel. Erkenntnisse haben kann man viel. Machen und tun kann man viel. Aber das andere nicht unbedingt. Deswegen beginne ich jetzt, ich habe drei wichtige Punkte, mit der religiösen Versuchung. Um Gebet gut zu verstehen, wollen wir uns ganz kurz mit einigen Stellen aus der Heiligen Schrift befassen, die uns deutlich machen, was Gebet alles nicht ist. Und weil es so viele Bibelstellen gibt, weil die Schrift wirklich davon deutlich angefüllt ist, was Gebet nicht ist, macht die Bibel deutlich, dass gerade beim Gebet viel verkehrte Lehre existieren kann und wir brauchen da unbedingt gute Korrektur. Wir fangen an mit dem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und jetzt merke ich, dass ich das nämlich nicht aufgeschrieben habe, uns vorlesen möchte. Wir kennen die Geschichte aber relativ gut, denke ich mal. Lukas Kapitel 18 war das. Ich möchte es doch richtig auch vorlesen, dann kommt das auch gut. Er legte dann auch einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und auf die anderen mit Geringschätzung herabsahen, folgendes Gleichnis vor. Zwei Männer gingen in den Tempel hinauf, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie der Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Der Zöllner dagegen stand von ferne und mochte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, ganz anders, als es bei jenem der Fall war. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ein ganz tolles Gleichnis, wäre Thema für eine eigene Predigt. Aber halten wir das Wichtige fest. Was ist verkehrt am Gebet? Am Gebet ist verkehrt, wenn du von dir selbst ausgehst. Wenn du nicht wirklich von Gott ausgehst, von seinem Willen, von seiner Vorstellung, wenn du nicht in Demut vor Gott hintrittst, wenn du deine eigenen Vorstellungen in den Mittelpunkt stellst und Gott gerne nach deinem Bilde formen möchtest. Weiterhin ist es Stolz. Er schaute auf den anderen mit Geringschätzung herab. Immer wenn wir auch nur Anflüge von ich bin gut und die anderen sind nicht ganz so gut. Meine Erkenntnis ist etwas besser als die von anderen. Das kann noch ganz subtil sein. Und da stecken wir alle drin. Da stecke ich auch drin. In mir ist auch ein Pharisäer. Das sage ich jetzt nicht nur, um mich so mit euch zu solidarisieren. Ich meine das ernst. In mir steckt ein Pharisäer. Wenn ich eine bestimmte Erkenntnis habe und ich begegne Menschen, die eine andere haben, in dem Moment funkt es sofort bei mir hier oben. Das ist nicht richtig, was der andere meint. Ich kann höchstens dann hinterher sagen, Herr, vergib mir. Und das tue ich auch mehrmals am Tag. Weil so sind wir gestrickt. Und wichtig ist, dass du dich korrigierst. Selbstkritik ist für mich eine der wichtigsten Charakterentwicklungen eines Menschen. Der Zöllner dagegen stand von ferne, mochte noch nicht einmal die Augen zum Himmel aufheben. Sei mir gnädig. Dieses der Gnade bedürfen. Ich bedarf deiner Gnade. Herr, wenn ich jetzt bete, dann gib mir deine Gnade, dass ich bete, wie du beten würdest. Gucken wir uns das Zweite an. 2. Timotheus 3, Vers 5. Sie werden wohl noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren innere Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen Menschen wende dich ab. Es gibt in der Gemeinde den Schein der Gottseligkeit. Du hast Versammlungen, du hast vielleicht Gebetsstunden, Bibelstunden, alle diese Dinge, aber sie fangen an mehr und mehr äußerlich zu werden. Sie sind nicht mehr von Kraft erfüllt. Wenn ich keine Kraft habe in mir, wenn ich nicht merke, dass wirklich Gottes Kraft mich durchströmt, dann ist es besser, innezuhalten, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Herr, ich weiß im Moment nicht, was ich beten soll. Herr, wo bist du? Was ist dein Herz? Was ist in deinen Augen wichtig? Hilf mir, jetzt so zu beten, wie du beten würdest. Zum Gebet muss die Kraft kommen. Aber jetzt schauen wir uns die Bergpredigt an. Und zwar das, was über das Gebet da gesagt wird. Auch wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler machen. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer. Schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der in das Verborgene hineinsieht, wird es dir alsdann vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern. Wir könnten auch sagen, einfach reden oder viele Worte machen, wie die Heiden. Denn sie meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Darum macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Ich hatte hier garantiert schon mal aus meinen Erfahrungen das berichtet, wie ich früher meinte, durch viel Beten, durch längeres Beten, von Gott mehr erreichen zu können. Wie ich manches Mal abends, wenn meine Familie im Bett war, als junger Christ, ich mich an unseren gelben Plüsch-Sofa hingekniet habe und gebetet habe. Ich wollte eine Stunde beten und dann irgendwann um 3 aufgewacht bin und gemerkt habe, wie ich während des Gebets eingeschlafen bin. Ich sage heute nicht, dass das verkehrt war. Das war meine Entwicklung. Und ich sage auch nicht, dass jemand, der das tut, etwas Verkehrtes tut. Wichtig ist die Herzenshaltung dabei. Und ich weiß, damals, als ich das tat, hatte ich die Herzenshaltung, die ich damals hatte und wie Gott mich bis dahin geführt hatte. Heute ist mir klar und heute mache ich das nicht mehr so. Es kommt nicht auf die vielen Worte an. Bleibe im Gebet, wenn du betest, so lange, wie du merkst, wie Kraft in dir ist. Und wie du innerlich wirklich motiviert bist. Wenn du merkst, jetzt fängst du an, nur um einer Pflicht willen weiterzubeten, stop it. Das war schon mal ein ganz praktischer Ratschlag. Aber wir bleiben hier bei den Grundlagen. Also halten wir fest, wir wollen keine Heuchler sein. Auf keinen Fall um des Scheins willen irgendwelche Dinge tun. Und vor allen Dingen kommt es nicht auf die vielen Worte an, sondern auf die wenigen entscheidenden Worte. Schauen wir uns noch Jakobus an. Und ist es nicht so, dass in mancher Gemeinde Kämpfe sind und Streitigkeiten? Gibt es das, ja? Woher kommen die Kämpfe und woher die Streitigkeiten bei euch? Doch wohl daher, dass eure Lüste einen Kampf, oder man könnte auch sagen, eure Bedürfnisse, sagen wir gar nicht mal Lust, eure Bedürfnisse, auch eure frommen Bedürfnisse, einen Kampf in euren Gliedern führen. Ihr seid begehrlich und gelangt doch nicht zum Besitz. Ihr hasst und seid neidisch, ohne doch eure Wünsche erfüllt zu sehen. Ihr lebt im Kampf und Streitigkeiten und gelangt doch nicht zum Besitz, weil ihr nicht betet. Und jetzt kommt es. Ihr betet wohl, empfangt aber nichts, weil ihr in böser, in verkehrter, in egoistischer, in vermeintlich frommer Absicht betet, nämlich um das Erbetene in euren Bedürfnissen wieder durchzubringen. Nämlich um hinterher ein Gefühl von Stolz und Selbstgefälligkeit zu haben. Ich habe gebetet. Oh ja, wir haben gebetet. Ja, und dann haben wir lange gebetet. Oh, wir standen lange vor Gott und beteten. Das ist all das, was dem Herrn nicht gefällt. Weil Gebet etwas Verborgenes ist. Heißt das, dass wir jetzt in der Öffentlichkeit nicht beten? Ich komme ja auf diese praktischen Dinge erst in meiner nächsten Predigt. Aber jetzt schon mal vorweg, das ist alles in Ordnung. Aber am Grunde, am eigentlichen Herzensgrund muss das Verborgene sein. Wenn ein öffentliches Gebet nicht getragen ist von Verborgenheit, ist es nicht viel wert. Wenn du aber in der Verborgenheit vor Gott stehst, dann wird auch dein öffentliches Gebet in Ordnung sein. Und dann ist es auch gut und passend. Wann und wie, davon ein anderes Mal. Ich denke, diese Stellen, also der Pharisäer und der Zöllner, 2. Timotheus 3, 5, dann aus der Bergpredigt und diese Jakobusstelle finde ich sehr wichtige Beiträge, um uns auf die Grundlage des Gebetes zu führen. Und da möchte ich jetzt weitermachen. Mein zweiter Punkt, eine allgemeine Betrachtung. Schauen wir uns ganz kurz mal diese einzelnen Worte an. Motivation. Was ist beim Beten deine Motivation? Was bewegt dich gerade? Ist das zum Beispiel ein eigenes Interesse? Oder ist es, und da müssen wir immer wieder hinkommen, ein Impuls deines Herzens, der von Gott kommt? Ja? Wie ich heute Morgen im Gebet, als wir zusammen waren vor dem Gottesdienst, einfach diesen Impuls hatte. Ich dachte an diese Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 11, Noah erbaute eine Arche in Besorgnis um die Dinge, die über die Welt kommen würden. Das merkte ich, ein Impuls des Geistes Gottes in mir und den habe ich dann gebetet. Eigentlich ist Gebet ein Aussprechen dessen, was der Impuls Gottes in dein Herz hineinlegt. Gott legt in dein Herz einen Impuls hinein. Du denkst an irgendjemand und du merkst, du bist traurig innerlich. Dich erfüllt eine Sorge um diesen Menschen. Du merkst, dieser Impuls kommt von Gott. Dann sprichst du ihn aus. Das ist das Gebet, was Gott gefällt. Also welche Motivation, welche Einstellung habe ich? Habe ich die Einstellung, dass ich viele Worte machen sollte? Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen jetzt eine Gebetswoche haben. In vielen Gemeinden gibt es das. Und dann teilt man die Tage ein in Stunden und dann gibt es Gebetsnächte und dann übernimmt man eine bestimmte Zeit und du bist jetzt eine Stunde dran mit Gebet. Denkst du, dass es in Gottes Absicht ist oder Willen oder in Gottes Vorstellung, dass du eine Stunde lang reden musst? So habe ich das damals aber gedacht. Ich weiß noch, wenn die Uhr dann nachts um 2 klingelte und ich aufwachte und ich kannte genau das Klingeln und ich wartete darauf, dass es 3-mal klingelt und die Stunde vorbei ist. Und dann möglichst viel in dieser Zeit reden. Nein, darauf kommt es nicht an. Aber es ist in Ordnung, völlig in Ordnung, eine Stunde sich diszipliniert zu nehmen und einfach nur vor Gott zu sein. Zu hören, dann kommt ein Gedanke und du sprichst ihn aus. Dann merkst du richtig, wir können das lernen, mit Gottes Herz zu beten. Aber davon ein anderes Mal etwas mehr. Motivation, Einstellung, Interesse. Dann, es ist eine Frage von Äußerlichkeit und Innerlichkeit, von Darstellung nach außen und dem Herzen, von Schein und sein. Wenn ein Mensch beim Gebet automatisch eine innere Vorstellung hat, er sieht eine Kathedrale, eine Kirche, ein Gotteshaus. Wenn ein Mensch die Vorstellung hat, Beten und Kirche gehört zusammen, dann hat er eine bestimmte Voreinstellung, die ihn hindert, zum Eigentlichen durchzubrechen. Dann ist er verhaftet in einer traditionellen Vorstellung, als ob Gebet nur mit Kirche gehen würde oder in einer Kirche. Und die Bibel möchte uns davon befreien. Sie möchte uns zeigen, dass Gebet etwas ganz, ganz anderes ist. Werden wir gleich sehen. Äußerlichkeit und innerlich. Äußerliches Gebet hat oft gar keine Bedeutung. Was von innen kommt, hat Bedeutung. Was wir nach außen darstellen, ob wir gut beten, es gibt kein gutes Gebet. Es gibt kein gutes Gebet. Es gibt nur ein Herzensgebet, ein innerliches Gebet, ein demütiges Gebet gibt es, aber kein gutes Gebet. Und manchmal sind es ganz wenige Worte, die so viel zum Ausdruck bringen. Lasst uns beim Gebet wirklich unser Herz sprechen lassen. Oder Schein und Sein. Wir Menschen möchten eine gute Figur nach außen machen, stimmt's? Wie lange habt ihr Frauen heute Morgen vorm Spiegel gestanden? Ich gucke jetzt keinen an. Wir Männer, wir machen das ja einfacher, ne? Okay. Ne? Also ich stehe vorm Spiegel, nachdem ich mich gekämmt habe. Alles gut. Fertig. Ne? Es ist so. Wir Männer haben da, wir putzen unser Auto 2 Stunden. Ja? Also wir haben andere Dinge. Nein. Unseres muss seit 4 Wochen in die Waschstraße. Ganz schlimm. Fliegen, Schitte vorn drauf, alles voll. Okay. Aber wir möchten gut ankommen. Wir möchten irgendwo gut scheinen. Jeder Mensch will das zu einem gewissen Teil. Es ist auch in Ordnung, solange man das kontrollieren kann. Ja? Wenn es aber unkontrolliert ist und zu einem Zwang wird, dann ist es schädlich. Gott jedenfalls ist weder an dem einen noch an dem anderen interessiert. Ihn interessiert nur das Innere. Eine Frage der Frömmigkeit und Tradition, das war die Sache mit der Kathedrale gerade eben. Gut, wir kommen jetzt zum 3. und letzten Punkt. Worum geht es im christlichen Glauben in der Bibel überhaupt? Denn wenn wir über Gebet sprechen, müssen wir ganz grundsätzlich ansetzen, das werden wir gleich sehen. Wer bin ich? Ja, wer und was ist der Mensch? Und wer ist Gott? Und wie ist Gott? Gucken wir uns mal diese Grundlagen an. Da heißt es einmal in 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Wir könnten auch sagen, gemäß dem gesamten Zeugnis der Heiligen Schrift, Gott schuf den Menschen auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Zwar in Abhängigkeit von ihm, das ist klar, weil Gott Gott ist. Es geht ja gar nicht anders. Gott war von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir sind Geschöpfe. Wir werden auch in der Ewigkeit Geschöpfe bleiben. Aber weil er uns in Freiheit erschaffen hat, hat er uns auf Augenhöhe erschaffen, in sein Bild hinein. Das macht die nächste Bibelstelle noch deutlicher. Psalm 8, Vers 6. Und doch hast du ihn nur wenig hinter die Gottheit gestellt, mit Herrlichkeit und Hoheit ihn gekrönt. Wir merken schon, wenn wir diese Bibelstelle ernst nehmen, und ich denke, die können wir ernst nehmen, dann verbietet sich alles Denken, Gott ist ganz weit weg, Gott ist ein großer Richter und er ist der allgemeine König und ich bin ein kleiner Soldat und habe zu tun, was ihm wohlgefällt. Das ist zwar leider eine Vorstellung im Christentum geworden und die ist immer noch sehr verbreitet, aber es ist nicht die biblische Vorstellung. Und Paulus wiederholt das in Apostelgeschichte 17, Vers 29, weil wir also göttlichen Geschlechts sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche dem Gold, Silber oder Stein und so weiter. Paulus sagt da, wir sind aus göttlichem Geschlecht. Jetzt würden richtige, waschechte Charismatiker sagen, das wiederholen wir jetzt mal alle gemeinsam. Also, wir sind göttlichen Geschlechts. Ich verschone euch damit. Okay? Aber wiederholt das mal in eurem Herzen. Ich bin göttlichen Geschlechts. Vater, du hast mich auf Augenhöhe mit dir geschaffen. Ich bin dein Geschöpf, aber in mir bist du. Bitte? Ich bin göttlichen Geschlechts. Ich bin mit Herrlichkeit und Hoheit gekrönt. Könntest du das für dich innerlich nachsprechen? Ja? Der Mensch als Diener, bin ich nur ein Diener Gottes? Gewiss bin ich, es ist so, ich denke, das ist die richtige Einstellung. Gott, Vater, ich bin dein Knecht, ich bin dein Diener. Gott kommt her und sagt zu mir, danke Wieland, ich freue mich über deine Demut, sofern sie echt war, ja? Ich freue mich, ich erhebe dich aber, du bist mein Sohn. An einer Stelle, es gibt eine ganz tolle Stelle in Lukas, nur Lukas berichtet das, das heißt ungefähr so, wenn ihr so sagt, wir sind deine Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist die angemessene Haltung von mir, das sage ich. Aber ich weiß gleichzeitig, dass Gott sagt, okay, ist okay, ich erhebe dich, du bist mein Sohn. Du bist mein Kind, meine Tochter. Wandle vor mir. Lebe mit mir. Oder Befehlsempfänger. Ja, wenn Menschen nur an den 10 Geboten dranhängen. Ja, ich versuche auch ein guter Christ zu sein. Befehlsempfänger. Ich versuche nach den 10 Geboten zu leben. Oder manche empfinden sich als Soldaten bei der Heilsarmee. Bist du ein Soldat, habe ich jetzt neulich erst so richtig erfahren, wenn du ein schriftliches Mitglied bist und als Soldat darfst du dann auch keinen Alkohol trinken. Aber es gibt viele in der Heilsarmee, die sind keine Soldaten. Aber selbst wenn sie richtige Soldaten sind, sind sie immer noch ein Soldat. Und da steckt die Vorstellung hinter, ich bin Befehlsempfänger. Das ist nicht die biblische Vorstellung. Oder entschuldigt, dass ich da hingeschrieben habe, ein Haustier. Ja, mancher fühlt sich vielleicht wie ein Hündchen von Gott. Aber ein Hund ist unfrei. Ja, abhängig und unfrei. Nein, Gott schuf uns zur persönlichen Gemeinschaft. Zum Umgang mit ihm stellte uns, also den Menschen, in eine freie und freiwillige Beziehung zu ihm. Da gibt es diese wunderbare Begebenheit auf dem Berg. Manche sagen, das wäre der Berg Tabor in Israel. Ist auch egal, es war auf jeden Fall ein Berg. Und Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Und oben auf dem Berg wurde Jesus vor ihren Augen verklärt. Und da sahen sie, ja, Mose und Elia doch, glaube ich, ne? Oder wen noch? Nur die beiden? Oder war Gott auch da? Nee, weiß ich es gar nicht. Mose und Elia, ne? Auf jeden Fall. Da merken wir, da war eine himmlische Gemeinschaft von denen, die uns vorausgegangen sind, die Wolke von Zeugen, die uns vorausgegangen ist. Da gibt es eine himmlische Gemeinschaft, in der wir sind, eine persönliche Gemeinschaft. Ich weiß, in der Herrlichkeit werde ich meinem Vater persönlich begegnen. Dass er gleichzeitig dir, Hartmut, auch persönlich begegnet, das ist ein Geheimnis, was ich in aller Ewigkeit nicht begreifen werde. Aber so wird es sein. Ich gehöre persönlich zu ihm und habe Umgang mit ihm. Und deshalb, und jetzt treten wir schon ein in die Umsetzung, deswegen, weil das die Grundlage ist, deswegen ist Gebet mein neuer Lebensstil. Gebet ist nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Tages. Es ist mein Lebenselixier. Meine Lebenseinstellung, meine Lebenspraxis, es ist mein Leben. Wenn ich morgens aufwache, ist einfach mein erster Dank ist, danke Vater, ich darf leben vor dir. Unter der Dusche geht das weiter. Und das geht den ganzen Tag. Nicht ständig, wenn ich meinen Kunden bediene und engagiert bin in einem Verkaufsgespräch, habe ich in dem Moment, weil wir Männer sowieso nur eine Sache zur gleichen Zeit tun können, kann ich nur diesen Job tun. Aber wenn der Job vorbei ist und wieder Freiraum da ist, dann ist immer die Gemeinschaft mit Gott mit dabei. Den ganzen Tag. Okay, ich würde sagen, das war nicht immer so bei mir. Aber heute ist das so. Ja? Und das ist, ich bilde mir da überhaupt nichts drauf ein, das ist für mich pure Gnade. Und diese Gnade ist verbunden mit Glück. Ich bin heute glücklicher als vor 10 Jahren. Und ich glaube, je älter ich werde, je glücklicher werde ich. Gebet ist lebendige und dauerhafte Kommunikation. Und Gebet ist Ausdruck meiner Liebesbeziehung. Ich würde sagen, das ist die zentrale Stelle. Gebet ist Ausdruck meiner persönlichen Liebesbeziehung mit meinem Vater im Himmel, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Es ist Ausdruck der Beziehung. Diese Beziehung drückt sich mal durch Worte aus, mal durch Glücksgefühle, mal durch Weinen und Trauer. Wenn du die Zeitung liest, dann kannst du manches Mal nur trauern. Das ist Gebet. Benny, bist du so weit, dass wir jetzt mal die Maschine da anschmeißen können? Und einmal würde ich gerne mit euch etwas ganz Köstliches teilen. Das wird euch heute noch lange nachgehen. Es ist ein kleines Video, stand bei YouTube, auch bei Facebook konnte man das. Also ich habe das jedenfalls mir runtergeladen. Und wenn das klappt, und wir das mal vorspielen könnten. Und dann denk mal über das Thema Kommunikation nach. Was ist Kommunikation? Klick mal drauf, ich glaube, das geht noch eine Zeit lang weiter. Interessant ist, er ist irgendwie der Dominante, merkt ihr das? Er versucht immer so ein bisschen zu reagieren und manchmal auch, komm, red nicht so viel. Ne? Also, wie das alles da schon so drin ist, ne? Kommunikation unter Babys. Penny, gut, danke schön, lass mal jetzt. Mhm. Jetzt gucken wir uns die anderen Bilder noch an. Die ich euch zeigen wollte. Da sehen wir so einige Paare, Ehepaare. Ja, schaut euch einfach mal dieses Bild an. Frage, kommunizieren die beiden miteinander? Wir müssen eigentlich, wenn wir, was wir darunter verstehen, wir verbinden mit Kommunikation immer sofort reden. Aber die beiden reden gar nicht miteinander und trotzdem kommunizieren sie, stimmt's? Weil sie einfach in Dankbarkeit und Liebe zusammen sind. Du betest auch zu Gott, wenn du auch keine Worte machst. Ja? Das nächste Bild. Wir wollen jetzt nicht zu viel Böses dabei denken, ja? Aber da merken wir, ich denke, die kommunizieren auch, aber nicht mehr so viel, stimmt's? Und unsere Beziehung zu Gott kann so werden. Ja, so, wir wenden uns bei Bedarf an ihn, nach dem Motto, jetzt hilft nur noch beten, hieß es damals, als die Bergarbeiter in Lengerich verschüttet waren, das weiß ich noch, jetzt hilft nur noch beten. Das ist schade. Und das nächste Bild, so die beiden, man weiß gar nicht, ob die zusammengehören, da ist nicht mehr viel, stimmt's? Okay, das nächste Bild. Das gefällt mir am meisten. Da kann man richtig drüber meditieren. Das sind zwei Frauen, die sind miteinander. Man merkt das an den Händen, an der Gestik. Sie haben wahrscheinlich ein Thema. Sie haben eine Menge an Übereinkunft. Ne? Das ist keine Gegensätzlichkeit, sondern sie schwingen auf einem Level. Ne? So kann unser Gebet mit Gott sein. Wir sind mit ihm in einem Austausch. Mal sehr offensiv und mal etwas passiver und zurückhaltender. Jetzt kommt das allerletzte Bild und damit mache ich auch Schluss. Das war eine Werbung, die ich vor einiger Zeit auf einem Plakat sah. Und das Internet macht's möglich, sofort findest du das Bild auch im Netz. Hauptsache, so steht es hier bei der Zigarette, man macht es allen recht. Hauptsache, man betet richtig. Hauptsache, man hat die richtige Lehre über das Gebet. Hauptsache, ich bin in der richtigen Gemeinde und Hauptsache, ich mache viele Worte. Alles uninteressant. Alles nicht richtig. Hauptsache, echt. Damit möchte ich euch gleich entlassen, nachdem wir noch gemeinsam gesungen haben. Nehmt das mit. Hauptsache echt. Das Gebet bemisst sich nur daran, ob es echt ist, ob es aus dem Herzen kommt, ob ich mit mir in Übereinstimmung bin und ob ich höre, was Gott sagt und mit ihm in Gemeinschaft bin. Hauptsache echt.